SRF 1.
SRF 1.
Ganz herzlich willkommen zu der Mundart-Sendung Schnabelweide. Und es gibt in dieser Stunde etwas ganz Exklusives. Und zwar darum exklusiv, weil es die Mundart-Geschichten, die wir werden hören, die gibt es zwar aufgeschrieben, aber es gibt nur ganze 5 Exemplare. Und zwar für die Familie vom Ernst Staub. Weil es Mundart-Geschichten sind aus seinem Leben. Aus dem Leben vom 74-jährigen Ernst Staub aus diesen Dingen im Kanton Solothurn. Und speziell bei seinen Mundart-Geschichten, sie reimen sich.
Ein Ernstfall riss mich aus dem Schlaf. Das Feuerhorn hörst im ganzen Dorf. Beim Tschuyoskar, beim Bahnhof Ungen, leder eine Tür in der Hostet hingen. Heute zeige ich allen, was ich habe. Für so einen Fall, da braucht es einen Mann. Das Mütti legt Kittel, der Helm bereit, die Ege Todle so schnell als geht, die springen aufs Velo und spurten davon. So bin ich als Einziger zum Magazin gekommen. Dort denke ich, oh, da ist noch der Beste, jetzt bin ich Gottfried Stutz der Erste. Was mache ich jetzt in dieser Not? Der Hofstädtler erlöst mich den Gottlob. Er sagt zu mir, das Magazin ist leer, Ernst, du kommst als Letzter daher. So ist mir die Feuerwehr nicht mehr gehör. Von jetzt an zahle ich Feuerwehrsteuer.
So Lebenserinnerungen wie die mit der Feuerwehr hat der ehemalige Buchdrucker und Papeterist gesammelt und in zwei Bänden rausgegeben. Und wie wir schon vorher gesagt haben, eben nur für seine Familie. Darum sind wir von SRF 1 gebettelt und haben ihn gefragt, ob wir die euch nicht dürften vorstellen. Aus dem Grund, weil sie einfach gut sind. Darum in dieser Stunde Episode aus dem Leben vom Ernst Engel Staub, so sagt man ihm. Und ihr werdet merken, da versteckt sich ein Talent. Der Engel jetzt gerade und der Briefkasten mit euren Fragen zum Mundartausdruck, das später in dieser Stunde. Ich freue mich auf eine Stunde mit euch. Redaktion von dieser Sendung, Susanne Sturzenegger und Markus Gasser. Und ein Mikrofon, so haben sie mir auch beim Dorf gesagt, Köpfers Adrian. Ich wünsche euch einen entspannten und friedlichen Donnerstagabend.
Son partito da lontano per trovare il mio domani. Mi dicevo in Svizzera troveremo l'America. In Svizzera, oggi sono in Svizzera. In Svizzera. Lontano da quelle strade in Puglia, dal mio paese di poche case, gente alla buona con poche pretese. Ma in Svizzera, in Svizzera, oggi sono in Svizzera, in Svizzera. Di qui mi vuole bene, mi tende la mano, lei mi appartiene, perché tu al mondo se ci sai stare, stai bene dovunque, comunque sia. In Svizzera, oggi sono in Svizzera, in Svizzera. La Svizzera. Con questa canzone vorrei far pensare chi crede davvero che basta partire. Non è come credi cambiare città. Non è sempre come la Svizzera. In Svizzera, oggi sono in Svizzera. In Svizzera, la mia casa, la Svizzera. In Svizzera, oggi sono in Svizzera. Svizzera, la mia casa, la Svizzera.
Wuhu! Roberto Brigante zusammen mit dem Pippo Polina in Svizzera. Es ist 10 Minuten nach der 9. Wollt ihr den Kappis wirklich lesen? Schreibt der Ernst Staub im Vorwort von seinen Memoiren. Er ist nicht ein Mensch, der sich aufdrängen will, und darum gibt es auch nur ganze 5 Exemplare von seinen Memoiren. Nur für seine Familie hat er es gemacht. Die Memoiren sind also ganz etwas Exklusives. Unter anderem aber auch, weil sie in der Solothurner Mundart geschrieben sind und weil sich im Ernst Staub seine Lebenserinnerungen reimen. Meine Kollegin Susanne Sturzenegger ist der 74-jährige pensionierte Buchdrucker und Papeterist besuchen und hat sich von ihm zuerst mal eine Geschichte aus seiner Kindheit vorlesen. Er war da etwa 4-jährig.
eBay im Internet hat früher gefehlt. Dafür hat es Hausierer auf dieser Welt. Die sind die Alben mit allerlei Sachen von Haus zu Haus aufwartig machen. Teil haben im Güferli Schuhbängel, andere Händchen, sogar Pyjama, Gamfersäckchen, für im Kasten zu probieren, ob die Motten abgelenkt sind beim Dinieren. Man hat Güferli oder Fadenposten darauf geschaut, dass es nicht zu viel kostet. Krawattenfrau hat man besonders angetan. Bei der bin ich kaum aus dem Staunen rausgekommen. Am Arm hat die 50 Krawatten gehabt. Ich habe immer gedacht, dass die das kann. Dann nimmt sie einen Knopf drin gemacht, zum Anschauen, die schönste Pracht. Das Mütti hat manchmal eine gepostet, der Rätti meinte, die hat zu viel gekostet. Bei vielen Hausierern sagt das Mütti, oh je, mit euren Artikeln bin ich versehen. Einmal hat das Mütti genug von diesen Leuten. Wenn es gäng muss sagen, ich brauche nichts. Was einer sieht, beim Brückli vorne, küschelt es mir leise in die Ohren. Ernst, los, was ich jetzt machen muss, weil ich nichts will von diesen Sachen. Ich habe es gekeppert, warte, bis es läutet. Ich gehe ins Läubli, weil ich weiss, was es bedeutet. Im Läubli ersticke ich die Umwerbung im Keim. Mutter hat gesagt, sei niemand daheim.
Etwa so ist es gewesen. Das ist der Titel von ihren Lebenserinnerungen, Ernst Staub. Das heisst, vielleicht ist es auch ein bisschen anders gewesen. Haben Sie dann etwas einmal ein bisschen dazu gedichtet, damit es eine gute Geschichte gibt oder eine Pointe hat?
Ja, es stimmt natürlich schon nicht ganz alles original. Darum habe ich auch geschrieben, etwa so ist es gewesen. Aber sonst Pointe muss ich eigentlich nicht suchen. Die hat es einfach ergeben.
Sie haben ja nicht Ihr Leben jetzt chronologisch aufgeschrieben, sondern Sie nehmen Episoden daraus. Wie haben Sie sich denn an die erinnert?
Ja, ich habe so Notizzettel, wo ich einfach so stichwortartig aufschreibe. Da könnte ich etwas schreiben darüber. Und dann kommt mir manchmal etwas in Sinn, ja, wo aus der Kindheit war, dabei bin ich jetzt dran, aus etwas, was ich jetzt schon erlebe. Dann tue ich halt das einfach gleich aufschreiben. Und darum habe ich ja auch 2 Bänge schon gemacht. Und ich bin noch nicht fertig, jetzt bin ich schon am 3. Und dann geht es halt dann nicht chronologisch. Das ist dann der Nachteil.
Normalerweise tut man ja ein bisschen beschönigen, wenn man so Geschichten aus dem Leben erzählt.
Ja, eigentlich nicht. Nein, weil es dunkelt mich. Ich kann gar nichts beschönigen. Nein, so ist es auch schon nicht.
Sie schreiben nämlich noch etwa die auch von Schwächen. Zum Beispiel, dass Sie Mühe haben mit neuen Sachen. Immer das Keibe neue Zeug, sagen Sie. Zum Beispiel der Computer oder das Handy.
Das war dann 1992, das Nattel. Meinen die Leute, sie seien gross, wenn telefoniert wird auf der Strasse. Das Mädeli mache ich nicht mit, selbst wenn sie sagen, das sei der Hit. Auch Erika hat so ein Kästchen. Ich kann verzichten, nichts überzeugt mich. Es hat mich die eine dringend gebraucht, da sage ich, das gibt nur eine Sucht. Es protestiert mit aller Macht, heuer gibt es ein Nattel an Weihnacht. Seither habe ich jetzt auch eins. Es ist aber, als hätte ich keins. Die meiste Zeit tut es vegetieren, selten mit einem SMS plagieren. Wenn ich mein Nattel auch meide, kommt es gleich in die Ohr und leide. Das Ding hat, glaube ich, einen kleinen Schaden. Nach jedem SMS sollte ich es laden. So ist es halt jetzt noch mehr abgestellt. bis mir das Erik streng erzählt. Es längt jetzt gleich mit dem Abstellen. Immer wenn ich die wollte, ist die Anschluss einfach tot. Siehst nicht ein, dass das nicht geht. Mein altes Handy nimmst du jetzt dafür. Das ist 7-mal besser als dein Geschwür. Ich schicke mich rein, mache was ich will. Aber das Handy geht auch nicht, wie es soll. Jetzt gehst du in den Shop, fertig studiert. Dort zeigen sie dir, wie es funktioniert. Ich mache dann, was Erika sagt, in Hoffnung, dass es endlich geht. Im Laden schlöse ich die Hänge über den Kopf und denke, der Staub ist doch ein Tropf. So ein Handy muss man konfigurieren. Ihr seht ja, dass Sony nicht funktionieren kann. Dann schauen sie mein altes Atel an und fragen, könnten wir das echt haben? Wir haben im Hauptsitz noch bis E.ON für so alte Grümpel ein Museum.
Ist das tatsächlich?
Ja, also das mit dem Museum nicht. Das habe ich dazu gedichtet.
Aber so
stimmt es auch so. Ja, sonst stimmt es auch so schon.
Ernst Staub, wie sind Sie dazu gekommen, Episoden aus Ihrem Leben aufzuschreiben?
Ja, das ist eigentlich passiert, als meine Eltern und auch die Schwiegereltern gestorben sind. Haben wir gemerkt, Erika und ich, wir wissen eigentlich so wenig, was sie gemacht haben oder was sie erlebt haben im Leben. Und nachher habe ich gedacht, ja, jetzt schreibe ich meins ein bisschen auf. Und dann habe ich, aber nicht so, wie ich es jetzt habe, sondern als ich Buchform machen wollte. Und als ich etwa 20 druckfertige Seiten hatte, war einmal im Zeitigen Artikel und dann hiess es, ja, jeden Alt, mein Affair können Memoiren schreiben und dann denken, es gäbe 100'000er Auflagen als Bestseller und dabei sei es der grösste Kabis. Und nachher habe ich das Zeug noch einmal gelesen und gedacht, ja, schon wirklich nicht weltbewegend, aber ich wollte es ja auch nicht für die Weltliteratur machen. Dann habe ich alles verrissen und vollgeheilt. Etwa ein halbes Jahr später und dachte, nein, jetzt tue ich glaube gleich aufschreiben, wie ich es machen will. Und dann habe ich es so gemacht, wie es mir hat gefallen. Und das ist eben das Buch jetzt.
Irgendwann fasst man dann also den Vorsatz und muss einmal daran gehen, wie haben Sie denn das Projekt konkret in Angriff genommen?
Ja, als ich eben aufhören zu arbeiten, habe ich das Auto abgegeben, das GEA gelöst und dann bin ich alle Tage, ausser Samstag, Sonntag bin ich im Zug. Und dann und dachte, ja, ich könnte eigentlich im Zug das Zeug schreiben. Und dann habe ich Material mitgenommen, Post-it-Blöckchen, Schreibzeug. Und dann fange ich an, Versen dichten. Manchmal ist das mühsam wie verrückt. Ich bin schon etwa auf Lausanne runtergefahren, hatte zwei Ziele nicht mehr. Dort habe ich das Kaffee genommen und bin wieder heim. Und hankerum geht es weh, geschmiert, tipptopp. Wenn ich dann die Post-it-Zettel geschrieben habe, tue ich es nachher auf ein A5-Blatt schreiben, aber auch noch von Hang. Und daheim schreibe ich es dann nachher ins Laptop. Und dort kann ich nachher korrigieren, verfeinern. Und dort geht es dann nachher manchmal 3-4 Wochen, bis ich fertig bin. Und nachher tue ich es ausdrucken und bei uns im Laden tue ich es selber drucken und den Bücher bingen. Und das ist eigentlich alles.
Sie haben jetzt schon 2 Bände geschrieben. Es hat keine Seitenzahl. Ich weiss nicht, wie viele Seiten das sind.
Ja, das ist eben... Das habe ich selber gemerkt, was ich dort hätte paginieren sollen. Weil, wenn ich etwa ein Artikel suche, habe ich hinterher noch schon ein Inhaltsverzeichnis. Aber dann muss ich es nachher im Buch gleich suchen. Das ist ein kleiner Nachteil. Nur hat es mir schade gedacht, wenn ich auf der Seite eine Seitenzahl habe, das hat mich einfach gestört. Darum habe ich das nicht gemacht.
Ja, Sie sind auch ein Ästhet. Also es ist auch sehr schön aufgemacht. Wie lange haben Sie jetzt an diesen 2 Bänden gehabt?
Ja, also am ersten hatte ich etwas mehr als 2 Jahre gehabt. Und am zweiten 1,5 Jahr. Und jetzt bin ich am dritten Büchli. Aber dort habe ich nur etwa 10 oder 15 Seiten. Und diese Bücher, ja, die haben... Es sind etwas über 80 Geschichten drin und dann auch Illustrationen. Es sind etwa 100 Seiten.
Illustrationen, also die Sie auch selber gemacht haben?
Ja, ich sage meine Bilder nicht Kunst. Mir dünkt es gerne, dass sie ein bisschen hochgestochen. Früher habe ich gemalt mit Ölfarben und nachher mit Acryl. Und etwa vor 25 Jahren konnte ich eine alte Druckmaschine, eine Abzugpresse kaufen. Und dann ist mir nachher eben mein Beruf wieder vorgekommen. Und dann habe ich angefangen zu drucken. Und seit 25 Jahren drucke ich jetzt Bilder und einen Rahmen. Und von denen habe ich eben ein paar genommen, die ich auch ins Buch rein habe.
Und dann hat es noch Fotos auch.
Fotos, ja, die habe ich natürlich, die müssen, weiss nicht, wie lange zusammensuchen. Früher hat man da nicht so archiviert mit diesen Fotos. Wir haben einen grossen Teil nur in Kartonschachteln.
Ganz viele ältere Leute schreiben ihre Memoiren, aber ich kenne niemanden, der das in Versform macht. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen?
Das weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Ich bin vielleicht auch noch drauf gekommen, wo ein Schulkollege ist 70 geworden. Und nachher waren wir dort eingeladen und dann hat er geschrieben, wir müssen kommen ohne Geschenk, er will keine Geschenke. Und dann habe ich gedacht, ja, ohne Geschenk kann man ja auch nicht gerade so ein Fest gehen. Und nachher habe ich gedacht, dann mache ich jetzt so ein Gedicht. Das ist sicher nicht so umgekehrt. Und von dort an hat es nachher eigentlich angefangen.
Sie sagen dem, was Sie machen, Versli brünzle.
Ja, es ist ja so, schon mehr ein Brünzle. Ich will ja da nicht darauf beharren, was das grosse Literatur sei. Und das habe ich geschrieben 2013 und der Titel ist Brünzle. In Goethe, Schillers Memoiren kann man allerlei erfahren. Dort schreiben die frisch und frei, was sie so im Leben so bosget haben. Sättigst du mich animieren, auch ich will illustrieren, was ich alles so küngelt habe. So kommen die vergangenen 70 Jahre dran. Das Gäckeli-Zeug ist hurtig gesagt, so ein Heftli ist 1-2 bereit. Ein paar Zeilen kann ich gleich knübeln, da brauche ich sicher nicht lang zu grübeln. Das Ganze hat aber gedauert. Fast 2 Jahre habe ich daran versäumt. Ich habe das Kritzel bingen. Jetzt kann man es zwischen unseren Schinken finden. Die Weltliteratur hat es nicht aufgenommen, hat keinen Schillerpreis bekommen. Man kann es darum auch gar nie kaufen. Gerät und ist gleich ein Haufen. Ich weiss, es ist nur ein Wörterkritzeln. Die meisten sagen auch Versli brünzeln.
Fällt es Ihnen leicht, so Vers zu schreiben?
Nicht immer, nein. Weil der Reim ist so schwierig. Ich habe Blättchen gemacht, wo ich die Reimwörter aufgeschrieben habe. Das sind 4 Seiten. Und meistens, wenn ich etwas suche, ist gleich einer dabei. Dann habe ich noch ein Reimwörterbuch auf Hochdeutsch. Aber dort ist es halt auch schwierig, das ins Mundart zu übersetzen, was dann nachher reimt. Es gibt schon Wörter, die man gut abändern kann, was eben nachher so ein Dialekt ist, aber vielmal geht es schon nicht.
Ein Reim ist ja eigentlich etwas fürs Ohr, das sollte man auch fast laut lesen. Lesen Sie dann auch laut beim Dichten?
Nein. Darum tue ich manchmal fast ein Klüpfen. Ich tue etwas, wenn wir Besuch haben. Je nachdem, wenn ich denke, das wäre jetzt noch etwas, was die vielleicht interessieren würde, nur ein Geschichtchen. Dann nehme ich ein Büchlein vor und fange an zu lesen. Und dann denkt es mir selber, ich tue manchmal fast ein Klüpfen, was ich sage. Sonst, wenn ich sie lese, tue ich die einfach um in Gedanken, tue ich sie durchgehen.
Schreiben Sie dann auch Liebesgedichte, zum Beispiel für Ihre Frau? Sie haben sie jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, das Erika.
Ja, nein, also nicht gerade Liebesgedichte, aber es hat schon. Ich habe viele Kapitel, wo wir tun ja gerne zusammen kochen, jedes für sich. Und jedes, was etwas besser sein soll zum Kochen. Und dann, wenn jemand etwas passiert, dann schreibe ich dann so etwas drüber. Und das geht mir eigentlich der Ring vorhanden. Das kann ich in einem Tag machen. Das ist ja, ja, es ist ja alle, wie soll ich sagen, ja nicht gerade Liebesgedicht. Aber man sieht doch, was man dann macht.
Aber es wäre ja mal etwas.
Ja, ich bin, glaube ich, auch nicht der Grosspoet. Das glaube ich nicht.
Sie haben jetzt gerade das erwähnt mit dem Kochen. Da haben Sie wirklich schon mal etwas darüber geschrieben. Hey, haben Sie das vielleicht gerade zur Hand, dass Sie uns das vorlesen könnten?
Freitag, der 13. sollte man vergessen und sich nicht noch in den Kochkünsten messen. Ich hätte es wirklich gescheiter lassen. Der Gring ist beim Prägeln nicht dabei. Ich will aber das Möhli mit all diesen Sachen gleich zu einem Spitzenmenü machen. Schon bin ich fertig, rufe zum Tisch, merke, da ist weder Vogel noch Fisch. Ein solches Rezept anspattet nichts, das Küche ist ein halbpatziges Zeug. Als ich nachher in die Küche komme, denke ich, was steht jetzt hier rum? Drei Sachen hat der Löhl vergessen und so wird er sich mit den Besten messen. Später probiere ich es noch einmal zu machen, das mal, aber mit allen Sachen. Jetzt habe ich wirklich nichts vergessen. Darum sagt Erika, jetzt kann man es essen.
Ernst Streb, Sie haben erklärt, warum Sie, wie Sie sagen, Versli brünzeln. Jetzt aber noch die Frage, warum schreiben Sie Ihre Mundart?
Mir denkt, die Mundart liegt mir besser. Darum habe ich eigentlich gar nie... Also eben, ich habe ja hier schon angefangen. Aber als ich es dann nachher gelesen habe, habe ich ja gemerkt, es sei nichts.
Ein schöner Text ist auch der, wo es um Nehmen und Übernehmen geht. Und da erklären Sie auch, was es mit Ihrem Namen auf sich hat. Sie sind nämlich eigentlich nicht der Ernst. Alle sagen Ihnen Enkel.
Ernst, ja schon so ein gewöhnlicher Name. Ich tue euch das vielleicht am besten mit einem Geschichtli lesen. Kürzlich sage ich ihm, Sali Vreni, hat es gescheiter nicht gesagt, es ist darum zu wenig. Essig seit neuestem jetzt Verena, dazu schaut es mich noch vernichtend an. Entschuldigung, sage ich, das kann nicht sein, du bist doch immer das Vreni gewesen. Jetzt halt nicht mehr, sehe es endlich ein, das Vreni, das war früher gewesen. Es lässt sich auf keinen Weg umstimmen, dann brauche ich halt das Vreni nicht mehr. Es dunkelt mir dann aber, sei schon schade. Beim Vreni hat ich noch Sachen parat. Verena passt nicht zu diesen Geschichten. Der muss halt jetzt auf die verzichten. So bleibe ich jetzt bei dieser Formsache. Ich will ja mit dem Vreni wegen Denken krach. Wäre ich nur der Ernst nach diesen Jahren, ging für mich ganz viel verloren. Ich will mit all meinen Namen leben, sie können mir sogar noch legen. Ich kann darum die Leute so gut platzieren, muss überhaupt nie lang studieren. Wenn einer nämlich Aschi sagt, ist überhaupt nichts abverheit. Mit dem habe ich eine Schulbank gedrückt, beim Weber Paul in der Berufsschule geschwitzt. Dann kenne ich die, die Enkeli sagen. Beim Ernst wird ich fast ein bisschen verlegen. Der Ernst ist eben doch so förmlich, für mich fast ein bisschen zu gewöhnlich. Der Ernest kann ich gut vertragen. Ernesto ist auch nicht viel daneben. Grüß dich, höre ich, der Ciao Nestor. Natürlich, Salü und Hallo kommen vor. Serika tut sich öppen aufregen, wenn ältere Leute vom Ernst reden. Mir ist alles recht. Los, lass ich, wenn sie nur wissen, wer ich bin. Mir freut es, dass ich auch beim Fürzeli bis heute noch darf der Enkel sein. Und das Fürzeli ist heute mein 21-jähriger Grosskind.
Sie dürfen dir aber wahrscheinlich nicht mehr so sagen.
Mal.
Sicher?
Ja, ja. Mal. Also ich bin eigentlich auch der Einzige, was es sagt. Und das sagt mir eben Enkel.
Ihre zwei Bände mit gereimten Lebenserinnerungen sind etwas ganz Exklusives. Sie schreiben alles in Versform, alles im Dialekt und exklusiv auch darum, weil es nur 5 Exemplare gibt, in Leinenbunden, sind einfach für alle Familienmitglieder 1 Exemplar gemacht. Warum so wenig?
Ja, ich wollte eigentlich gar nie eine grössere Auflage machen. Ich wollte das ja eigentlich für Kinder machen, was sie sehen, was ich so erlebt habe in meinem Leben.
Eigentlich wären ja diese Geschichten nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Jetzt kommen sie halt gleich am Radio. Es hat zum Teil auch intime Sachen. Ich weiss nicht, ob Sie uns das auch vorlesen wollen. Die Hochzeitsnacht.
Ja, das kann ich schon. So intim ist jetzt die Hochzeitsnacht auch nicht gewesen. Spät fahren wir nach dem Festen ins Hotel zu Interlaken. Nicht gerade das Beste. Das junge Glück wird nicht toleriert. Zur späten Stunde wird insistiert. Jetzt ist fertig mit Verlustieren. Z Nacht am 12 gibt es nichts zu probieren. Der Nachbar tätscht an Zimmerwang, weil er denkt, das gehe noch lang. Wir hätten auch noch länger gemacht. Jetzt sagen wir lang halt, gute Nacht.
Zum Schluss hören wir jetzt aber noch, was Sie sonst noch machen, neben dem Dichten.
Mühlen, drucken und entwerfen, im Laden, im Garten ein bisschen werken, daheim ein bisschen kretteln, nur wenig, sonst komme ich in Amerika in die Quere. Gern ein bisschen Heu, aber nicht gesprengt, das Vergniessen immer längt. Das Vergnügen habe ich der SBB zum Fenster aus, Gegend gesehen, ein Büchlein lesen, Musik hören, zwischen den Hirnen für neue Possen. So fahre ich vielleicht auf Lausanne, Zürich, Basel oder Tavan. Dort geht es in eine Galerie oder ins Museum nebenbei, ein Beizchen finden, in ein Stühle sinken, ein Express bestellen, ein Gläschen trinken. Mir gefällt es, habe immer zu tun. So haben sie am ersten Weg auch Ruhe. Daheim braucht dann immer zu sagen, mit dem haben wir nur Lasten zu tragen. Sie ist auch fertig mit den Klagen, ich die euch allen an den Nerven sagen.
Sie sind ein Geniesser.
Ja, ich weiss nicht, ob man so sagen kann. Nein, es ist natürlich schon wie Tag und Nacht, wenn man hier im Arbeitsprozess ist und dann plötzlich kann man machen, was man will. Das geniesse ich schon, muss ich sagen.
Also wenn man den Ernst auch so hört, dann kann man sich ja eigentlich wirklich auf Pensionierung freuen. Leider kann man die beiden Band, wir haben es gehört mit seinen Lebenserinnerungen, die etwa so ist es gewesen, heissen, nicht kaufen. Dafür haben wir jetzt einen exklusiven Einblick bekommen. Gut, Einblick ist jetzt ein bisschen übertrieben beim Radio, aber zumindest ein Ohr voll haben wir können. Das ganze Gespräch könnt ihr nachhören bei uns unter srf1.ch. Dort einfach die Sendung «Schnabelweit» anklicken. Donnerstag, 19. Februar, es war 9:30 Uhr. Wir sind noch nicht fertig mit der Sendung «Schnabelweit». In ein paar Minuten kommt natürlich noch unser traditionelles «Schnabelweit»-Briefkasten mit euren Fragen zu Mundartausdrücken. Und da geht es unter anderem um die Frage, von wo das der Ausdruck «Da hast du den Dreck aus 41» kommt. «Da hast du den Dreck aus 41». Warum das 41? Hört die Auflösung im Briefkasten in ein paar Minuten.
Gesichter gesehen, wenn ihr fahrt beim Tram. seid ihr so traurig? Es läuft doch so, wie ihr es wollt. Frau und Kind sind doch zwei. Im Beruf geht es ein bisschen vorwärts. Es reicht doch auch hier und da. Schon für ein kleines Drüberi. Warum seid ihr so traurig? Fürchtet ihr das, was kommen könnte? Aber ihr seid doch versichert gegen die möglichen Zufälle. Und wenn das Alter dann kommt, habt ihr eine rechte Pension. Leben im Bett tut, besinnt sich der Tür wieder dran. Menge, wenn's Leben im Bett tut, besinnt sich der Tür wieder dran. Thank you.
Donnerstagabend. Es ist 20 vor 10 Uhr. Ihr hört SRF 1 mit der Mundartsendung Schnabelweid. Von wo kommt der Ausdruck eigentlich «eine dumme Trost»? Das könnte zum Beispiel eine Frage sein, die da kommt im Briefkasten, dem Gefäß, das für euch ist, falls ihr Fragen habt zu Mundartausdrücken oder zu Redewendungen. Und die Frage damit dumme Trost» ist am Donnerstag, 13. November, beantwortet worden. Könnt ihr im Internet bei uns nachhören. Dort haben wir quasi wie einen Briefkasten her, mit all diesen Fragen, die ihr könnt nachhören könnt. Der Josef Lustenberger aus Hünenberg im Kanton Zug erinnert sich an einen Ausdruck, den er ab und zu gehört hat, wenn die Bauern mit ihren Ross zu seinem Vater in die Schmitte gekommen und diskutiert haben. Hat er aber gehört, «Da hast du den Dreck und 42!» Und ihnen zu dünkt, sie haben damit gemeint, das ist in die Hose gegangen. Und ich wollte von Markus Gasser wissen, stimmt das? Und was ist mit dem Dreck und vor allem mit dem 41 gemeint?
Also ich erinnere mich, meine Mutter hat das einmal noch gesagt, und die ist im Nachbardorf von Hünenberg aufgewachsen, Zeiss, wo schon zum Aargau gehört. Und wenn sie das gesagt hat, dann hat sie wirklich gemeint, jetzt ist aber Pech gehabt. Und dann auch noch, bist du ein bisschen selber die Schuld dran.
Und heute würde man auch sagen, hast du das 2 im Rücken?
Oder? Ja, würde ich auch sagen. Oder vielleicht jetzt hast du das Geschenk.
Was bedeutet denn das 41? Was ist so schlimm an diesem 41?
Ja, das habe ich mich eben auch gefragt. Und im Schweizerdeutschen Wörterbuch habe ich zuerst überhaupt nichts gefunden. Darum habe ich allgemein angefangen recherchieren und bin dann auf eine schöne Geschichte gestossen, wenn ich da kurz erzählen will. Im Appenzeller Kalender von 2004 erzählt ein, sie hätten als Kind im Frühling dürfen barfuß laufen, und zwar dann, wenn man das 41 sieht. Und das 41, das ist eine Schneefigur, die man am Alpsteinmassiv, am Schäfler genau genommen gesehen hat, wenn der Schnee genug weit weggeschmolzen war. Und es hat dort in diesem Kalender tatsächlich ein Foto dabei, wo man sieht, dass die Couloir- und Schattenstellen an dieser Bergwand tatsächlich die Zahl 41 formen. Ist doch schön.
Das ist schön, aber das hat doch sicher nichts mit dem Ausdruck «Da hast du den Dreck und das 41 zu tun», oder? Ich meine, der Alpsteig sieht man ja vom Zugersee aus nicht.
Nein, richtig. Eben, ich habe es vor allem erzählt, wie es eine schöne Geschichte ist.
Das, so, so.
Das mit dem Spruch muss natürlich eine allgemeinere Bedeutung haben. Und der bin ich dann doch auch langsam auf die Schliche gekommen. Im pfälzischen Wörterbuch habe ich zuerst den Ausdruck gefunden «31 machen», also 31 machen. Und das bedeutet «hinken». Und schließlich bin ich dann doch auch noch im Schweizerdeutschen Wörterbuch fündig geworden, nämlich beim 51. Und dort steht die Redewendung «Da hast du jetzt den Dreck und das 51». Das hat man zu Zürich gesagt, vielleicht sagt man es immer noch. Und mit genau dieser Bedeutung «Da hast du die Bescherung». Und dort steht sogar auch noch «Das 51 machen», das heisst sie «hinken», also wie im pfälzischen Wörterbuch. Und an einer anderen Stelle im Wörterbuch habe ich noch gefunden, er versteht den Dreck und das 31. Also er versteht überhaupt nichts, auch mit so einer Zahl.
Jetzt stehen wir aber immer noch vor der gleichen Frage. Was ist dem 51 oder dem 31 so schlimm? Zahlen sind ja nicht so schlimm.
Die sind alle ungrad, die Zahlen. Das haben sie gemeinsam. Und hinken oder Unglück haben, was die Redewendungen bedeuten, das ist doch im übertragenen Sinn noch immer etwas Ungrades. Der Dreck, das ist ja schon schlimm genug, da ist der Dreck. Aber dann kommt noch etwas Ungrades als Steigerung dazu. Eine ungerade Zahl als Unglückszahl sozusagen. Da ist der Dreck und das 41 oder eben das 51. Es gibt die Zahlen noch bei verschiedenen Kartenspielen oder bei Würfelspielen, wo das 21 oder das 41 oder das 51 die Gewinnzahl ist. Far Cinquantuno ist so ein Spiel, das haben wahrscheinlich Söldner aus Sizilien mitgebracht. Man hat vermutet, dass die Redewendungen mit dem zusammenhängen, aber wahrscheinlich haben die Kraftausdrücke gar nicht direkt mit diesen Spielen zu tun. In Basel hat es offenbar auch den Ausdruck gegeben, «Hes 49 nochmal?» Also auch hier, eine ungerade Zahl steht für ein Unglück, für Pech oder für einen Kraftausdruck.
Wir kommen zur nächsten Frage. Die kommt von Peter Fischer-Rahm aus Brienz im Berner Oberland. Und er fragt nach dem Ausdruck «der Unterzeichnende». Und eigentlich müsste es doch auch heissen «der Unterschreibende». Und er möchte wissen, ob der Ausdruck aus der Zeit kommt, wo noch viele Leute nicht schreiben konnten und darum einfach ein Zeichen als Unterschrift gemacht haben.
Das ist sicher nicht ganz falsch. Das Verb «zeichnen» ist eine Ableitung vom Substantiv «zeichen». «Zeichnen» ist also wörtlich ein Zeichen machen, mit einem Zeichen etwas anzeigen oder etwas markieren. Sei das eine Linie, eine Form, Flächen oder dann auch Buchstaben, sei das auf Papier oder auf Holz oder auf Stein. Ein Zeichen macht man zum Besitz anzeigen. Das macht man heute noch, zum Beispiel bei Schaf, wenn man sie auf der Alp sümmert, damit man weiss, welche Tiere zu wem gehören. Unterzeichnen, das ist dann aber schon eindeutiges Zeichen machen unter ein Schriftstück, also sein Zeichen unter einen Vertrag oder unter eine Urkunde setzen. Und tatsächlich sind die Zeichen in historischer Zeit bis weit in die Neuzeit hinein längstens nicht immer eine volle Unterschrift gewesen, sondern häufig einfach eine Abkürzung oder sogar ein bildliches Zeichen oder ein Signet. Und das kann sein, weil der Unterzeichner eben wirklich nicht schreiben konnte, wie der Herr Fischer-Rahm vermutet, oder auch weil ein Zeichen, vor allem wenn es ein bildliches Zeichen ist, wie ein Siegel zum Beispiel, als stärkeres Symbol gewirkt hat für die Macht oder für die Glaubwürdigkeit des Unterschreibenden, als einfach nur die Unterschrift.
Aber was ist denn der Unterschied zwischen Unterzeichnen und Unterschreiben?
Ja, grundsätzlich ist in der heutigen Sprache beides gleich, nämlich einfach eine Unterschrift geben. Das Wort Unterschreiben hat aber schon im Mittelalter ganz klar bedeutet, dass man seinen ganzen Namen anschreibt. Und im Wort Unterzeichnen steckt auch heute noch die Assoziation von ein Zeichen setzen. Und zwar ist das in einem juristischen Sinne ein Zeichen gemeint. Also als Beglaubigung oder als Bestätigung für ein Schriftstück. Darum machen das vor allem auch Beamte und Angestellte in ihrer amtlichen Funktion unterzeichnen. Das macht man eigentlich nicht privat.
Und das kann ich unterschreiben, was der Markus Gasser, unser Mundart-Experte, erzählt hat im Schnabelweit-Briefkasten. Und habe wieder eine schöne neue Redewendung gelernt. Zuerst der Dreckl 42. Wenn ihr ohne Frage habt zu einem Wort oder zu einer Redewendung oder zu einem Namen, dann schreibt doch die auf eine Karte und schickt die an folgende Adresse, und zwar an SRF1 Schnabelweit 8042 Zürich. Ganz einfach, SRF1 Schnabelweit 8042 Zürich, oder ihr könnt so selbstverständlich ein E-Mail schreiben an schnabelweit@srf.ch, schnabelweit@srf1.ch. Und wie schon vorher gesagt, bei uns im Internet findet ihr sämtliche Ausdrücke, die wir hier besprochen haben. Auch die könnt ihr auch nachlesen und nachlesen bei uns im Internet unter srf1.ch. Dort ist zum Beispiel auch mal der Ausdruck «Gugus Dada» behandelt worden. Von wo das eigentlich kommt, das «Gugus Dada». Zwingen bei uns im Internet unter srf1.ch.
kannst weder lachen noch kannst auf Bägen. Braucht nur einen Hauch an Flügelschlag, ein falscher Tritt auf dem schmalen Pfad. Und alles zerbricht, alles lässt gehen. Doch Durst ist da, als wäre ich nichts. Ich sehe es doch in deinem leeren Blick. Ein Licht an Windows, Reiss aus Strick. Braucht nur einen Hauch an Flügelschlag. Im ganzen Berg ist loses Rad. Hast viel zu lang als in dir gelassen. Doch Durst ist da, siehst nichts. Ich seh sie in deinem Blick. Ich seh sie in deinem Gesicht. Du auf dein Herz, du auf deine Hand. Komm, du auf die Tür, lauf los und geh. Gang Schritt für Schritt vom Kartenhaus weg, alles geradeaus. Du auf dein Herz, du auf deine Hand. Lauf auf deinem Weg am Glück entlang. Gang Schritt für Schritt und ging geradeaus weg, alles geradeaus. Ich sehe es in deinem Gesicht. Brauchst nur ein bisschen Sonne, ein bisschen weite Sicht. Und alles, was liegt, steht um mich auf. Braucht gar nicht viel, brauchst nur ein bisschen Schnauf. Ein kleiner Schritt hoch, ein bisschen mehr Mut. Ein Petit Pas und alles wird um mich gut. Ich sehe es in deinem Blick. Ich sehe es in deinem Gesicht. Du auf dein Herz, du auf deine Hand. Komm, du auf die Tür. Lauf los und gang, gang Schritt für Schritt zum Kartenhaus weg, alles geradeaus. Lauf dein Herz, lauf deine Hand. Lauf auf deinem Weg am Glück entlang. Gang Schritt für Schritt und ging geradeaus weg, alles geradeaus. Und zurück zu gang, gang Schritt für Schritt zum Kartenhaus weg, alles geradeaus. Du auf dein Herz, du auf deine Hand. Lauf auf deinem Weg am Glück entlang. Gang Schritt für Schritt und ging geradeaus weg, alles geradeaus.
Es regnet leicht, es ist alles nass, es ist alles still, nur Tröpfchen hörst. Sie tropfen von den Bäumen aufs Dach ins Fass. Es Würmli kreucht zum Boden aus, schaut umeinander ganz frech und stund und kommt fast nicht mehr raus. Dann grad zwei Wurmschritte neben ihm und das Würmli zwei zum Boden aus. Und das erste sagt mit hoher Stimme: Was machst du da? Los, komm, verreis. Ich bin dann vor dir gsi, verstehst? Lass du, sonst tätschst der Reis. Das zweite Würmli bleibt ganz cool, schaut das andere nur an, bleibt stehen, ganz faul. Da wird doch das erste noch mehr verrückt. Schaut doch den Grind, es ist eine Schande, verwühlt und verdrückt. Mit dir will ich nicht zusammen sein. Man schämt sich ja, ich hau's. Doch das zweite Würmli grinst dabei. Er sagt, ich lach wie doch ein Schranz. Du kannst ja gar nicht weg von mir, verstehst? Ich bin dein Schwanz.
Zwei Würmli von Toni Vescoli oder eben der Eiswürmli. Es ist 5 Minuten vor der 10, das war die Schnabelwey, die Mundartsendung hier bei uns auf SRF 1. Und auch in einer Woche gibt es eine weitere Sendung und die steht unter dem Motto Zedle. Jede Klicke, jede Guckenmusik und jeder Wackiswagen verteilt an der Basler Fasnacht so einen Zedu. Auf Baseldeutsch heisst das auch ein Zedel. Das ist so ein farbiger Papierstreifen, wo ein langer Vers abgedruckt ist und der Vers handelt vom aktuellen Sujet von der jeweiligen Fasnachtsgruppe. Und für die nächste Schnabelweide hat Michael Lusier die besten Fasnachtszettel von den vergangenen Jahrzehnten aus dem Archiv geholt und sie widerspiegeln nämlich in einer sehr besonderen Art Geschichte von dieser Zeitspanne. Und im Gespräch mit Michael Lusier, unserem Fasnachtsexperten, gibt es dann eine Einschätzung von dieser speziellen Basler Volkskultur. Weil die Zettel sind, mehr noch als die Schnitzelbänke, Volkes Stimme pur. Schnabelweit, heute in der Woche wieder auf SRF 1. Es war Schnabelweg hier auf SRF 1, Mundartsendung mit dem Adrian Köpfer. Mikrofon hinter den Zähnen wartet als Ralf Wicki verkleidet der Reto Scherer, mal mit langen Haaren und Tattoos.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.